haben also in der letzten Woche dann gegen Ende der Stunde noch einmal ein bisschen über die Logikauffassung Kants gesprochen. Der Anknüpfungspunkt aus dem, was davor gewesen ist, war ja dieser Gedanke, dass eben, wenn man von dieser Doppelung ausgeht, die für diese Idee von dem Experiment der Vernunft relevant ist, nicht? Dass es sozusagen im Erkennen zwei verschiedene Instanzen oder Agenturen gibt, wodurch man die Möglichkeit hat, so ein Vergleichsszenario zu entwerfen, das eben ja ungefähr auch einem Experiment entspricht, also dass man sagt, man versucht herauszufinden, welcher durch Parameterisolierung sozusagen herauszufinden, was eigentlich wofür die Ursache ist. Ne? Und dass das sozusagen die Grundidee ja war, wie verwendet man eigentlich die Begriffe? Nicht? Verwendet man sie so, dass man glaubt, der Begriff garantiert einem schon den Gegenstand, den man dadurch erkennt, oder werden die Begriffe nur instrumentell verwendet? Das war der Hintergrund, dass wir gesagt haben, schauen wir mal, was eigentlich über Begriffe und so, was da los ist. Und da habe ich dann gesagt, machen wir jetzt gerne einen Exkurs, ein bisschen was über seine Auffassung von Logik. Was ist die charakteristische Verwendung, die der Verstand von Begriffen eigentlich macht? Und da habe ich Ihnen gesagt, Kant nicht von Anfang an, aber ab einem sehr, sehr wichtigen Punkt in seiner Entwicklung zu der Auffassung gekommen, dass das, was der Verstand mit Begriffen macht, das Urteilen ist. Und dann, glaube ich, haben wir auch darüber gesprochen, was heißt Urteilen eigentlich, und haben da als Kontrast diese Auffassung von Aristoteles über die syllogistischen Sätze ein bisschen benutzt, nämlich um zu sagen, dass Kant eben sich kritisch gegen die Meinung gewendet hat, Urteile seien sowas wie Teilidentitäten, ne, von Subjekt und Prädikat. Das Prädikat, ein Urteil ist eben genau dann wahr, sagt diese Theorie, wenn das Prädikat im Subjekt, wenn der Prädikatsbegriff als Teilbegriff in dem Subjekt, als Merkmal, nicht in dem Subjektbegriff enthalten ist. Und das ist genau dann der Fall, wenn das Subjekt unter das Prädikat fällt, wie man so sagt. Wenn man sich so eine Allgemeinheit, eine Pyramide mit steigender Allgemeinheit vorstellt, nicht? Das Prädikat ist immer das Allgemeinere, unter das das Subjekt fällt, weil es ja immer noch vieles andere gibt. Nicht nur Äpfel sind Früchte, sondern es gibt noch andere Früchte, aber in dem, was der Apfel ist, von dem Apfel ist es ein Merkmal. Im Begriff des Apfels wird gedacht, dass er eine Frucht ist. Das muss man irgendwie verstanden haben. Und wenn man sich das so vorstellt, dass Urteile genau dann wahr sind, wenn das, was das Prädikat sagt, so quasi als Merkmal in dem Subjekt gefunden werden kann, auch wirklich, dann hat man so eine Theorie, von der man sagen kann, das ist eine Theorie, die auf partieller Identität beruht. Und da habe ich Ihnen, glaube ich, letztes Mal ja auch dann noch erklärt, dass das der Stein des Anstoßes für Kant war, nämlich die Überlegung, dass wenn das so ist, man in Wirklichkeit sich überhaupt schenken kann, über Urteile nachzudenken, weil die ganze Frage dann die ist, ob man weiß, was man in dem Begriff eigentlich gedacht hat. Man braucht nur den Begriff analysieren, dann hat man sowieso schon. Wenn man den Begriff verstanden hat, dann hat man schon alle möglichen Urteile, die wahr sein können. Wenn man weiß, was in dem Begriff, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, das nicht von Kant ist, aber in einer späteren Stunde für uns eine Rolle spielt, wenn man wirklich genau wüsste, was in dem Begriff Junggeselle als Merkmale gedacht ist, dann hat man schon alle wahren Urteile, in denen der Begriff Junggeselle ein Subjekt wäre. Man kann man sich sozusagen eine eigene Urteilstheorie schenken. Dagegen sagt Kant, das ist aber nicht wahr. In Wirklichkeit kann man sich eine eigentliche Urteilstheorie nicht schenken. Nur ist die interessante Frage eine andere. Die interessante Frage ist nicht die, wie hole ich sozusagen das Merkmal oder welche Merkmale kann ich aus dem Subjektbegriff herausholen, sondern die interessante Frage ist die, wie sind wir hineingekommen? Wie kommen sozusagen Merkmale, die einen Begriff ausmachen, überhaupt so zusammen? Wie werden sie so zusammengefügt, dass sie die Einheit seines Begriffs bilden? Also ein Punkt, wie man sich das merken kann, ist, dass es eben für eine nicht, dass man da sozusagen nicht der Auffassung ist, dass man die, wie sagt man da, die schnittige und flotte Antwort geben kann, wenn man sagt, wie kommen die Merkmale hinein in den Begriff, sagt, naja, schau da an, wie du sie herausziehst und dasselbe halt umgekehrt. Das ist eben keine befriedigende Antwort, das ist eben keine, dass es eben nicht so ist, nicht? Und wie kommen Sie, wie finden Sie zu der ursprünglichen Einheit? Und dann habe ich Ihnen gesagt, dass wenn man so eine Überlegung anstellt, vor allem der Begriff des Merkmals, der vorher ja nur verwendet wurde, um zu sagen, dass etwas Teilbegriff in einem anderen Begriff ist, eine zusätzliche Färbung bekommt, nämlich, dass der Begriff Merkmal jetzt zu schillern beginnt zwischen dem, wie ein Begriff Merkmal eines anderen Begriffs, nämlich Teil seines Inhalts sein kann, und die andere Bedeutung, dass das Merkmal etwas ist, was wir an der Sache oder an dem Sachverhalt selber feststellen. Na? Wenn wir sagen, wie kommen die Merkmale in den Begriff hinein, wie werden verschiedene Merkmale zu der Einheit eines Begriffs, was weiß ich, Ringelblume, sozusagen zusammengefasst, dass wir dann unter Merkmal etwas verstehen, was wir eben an dem Sachverhalt, an diesen Dingen, den Ringelblumen, Moment, ich muss jetzt da, ich habe das ist mir nämlich schon früher hin und wieder passiert, dass wenn ich dann nicht diesen Feststeller drückt bei dem Gerät, ist eine bittere Enttäuschung. Weil da in der Jackentasche Dinge vor sich nicht gehen können. So. Oh. Und dann nimmt das auf einmal nicht mehr auf. Okay. Also, dass dann der Begriff Merkmal sozusagen auf einmal das in sich aufnimmt, was gemeint ist. Na, und was ist denn gemeint? Na, eben das, was man an der Sache selbst beobachten kann, dass es diese und jene Eigenschaft hat, Merkmal der Sache selbst. Na, wie wir, und das ist dann die eigentliche, darauf konzentriert sich dann die Frage, wie wir das, was Merkmal der Sache selbst ist, sozusagen, wie kommen die Merkmale, die allesamt Merkmale der Sache selbst sind, oder Features in dem Sachverhalt, den wir beobachten, sozusagen dazu, sozusagen, als Merkmal eines Begriffs sozusagen die Einheit zu bilden von dem, was eine Ringelblume oder ein Junggeselle oder sowas eigentlich ist. Und das, sagt Kant, das Herstellen einer solchen Einheit von verschiedenen Merkmalen in ein Konzept, das ist das, was das Urteil ursprünglich und eigentlich ist, und weswegen in Wirklichkeit eben eine Theorie des Urteils das Zentrum jeder logischen Theorie sein muss und nicht eine Theorie der Begriffe. Aber da sehen Sie schon, da können Sie auch schon etwas sehen, was eben diese Auffassung oder diese Kritik einer logischen Auffassung zugunsten einer anderen logischen Auffassung aus einer Überlegung heraus erfolgt, die von Anfang an die Dimension des Erkennens mit einbezieht. Ja? In die Logik, was nicht selbstverständlich ist. Man kann auch sagen, Erkenntnistheorie ist was anderes als Logik. Aber da sehen Sie auch, dass hier bis in die Logik hinein sozusagen Motive wandern, die eben von diesem Interesse an der Erkenntnis geleitet sind. Bei Kant hat das eben die Folge dann, Das besprechen wir jetzt nicht weiter, aber das sind ja ganz berühmte Lehrstücke, die auch jeder so kennt, ein bisschen, der sich nicht mit Kant beschäftigt, dass er eben zu der Auffassung gekommen ist, dass Urteile eben nicht Identitäten sind oder Teilidentitäten von Subjekt und Prädikat, sondern Urteile prinzipiell Synthesen von verschiedenem sind. Ja, also Synthesen von, da könnte man jetzt noch eine Menge drüber sagen, das ist ein sehr, sehr komplexes Gebiet, vor allem weil Kant diese Ideen, die er da gehabt hat, in seinen veröffentlichten Schriften nie so richtig kohärent dargestellt hat. Er hat Vorlesungen über Logik gehalten, in denen das ausführlich entfaltet ist, aber er hat sich immer gescheut, diese Theorien sozusagen wirklich offiziell zu verkünden. Also, was ist dann aber ein Urteil? Urteil ist dann hauptsächlich etwas, was eine bestimmte, unverwechselbare Synthese oder Verbindung von Merkmalen herstellt. Das ist ein Urteil und ein Begriff ist etwas, was aus dieser Handlung des Urteilens entspringt. Das Urteil ist das, was dahinter steht, dass wir einen kohärenten Begriff von Ringelblume oder von Junggeselle haben oder eben auch nicht haben. Das werden wir dann noch einmal ausführlicher besprechen an diesem Junggesellenbeispiel. Das, was da dahinter steht, dass wir den Begriff haben. Urteile sind, also das ist eine Umkehrung, müssen Sie verstehen. Verstehen Sie, was die Umkehrung ist, nicht? Also es ist nicht so, dass wir bestimmte Begriffe haben und Urteile sind dann etwas, was diese Begriffe entweder verbindet oder zerlegt, sondern Urteile sind das, was dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt diese Begriffe haben. Das ist eine Umkehrung der Rangordnung. Und wenn man jetzt, und da besteht jetzt dann die Verbindung zu dem, was wir vorher gesagt haben, wenn man jetzt sozusagen nur einen ganz kleinen Austausch noch vornimmt und sagt, wie kommen wir denn zu diesen Merkmalen an den Sachen selbst, an den Sachverhalten selbst, die wir da in solche Einheiten bringen, wie kommen wir denn zu denen? Na, zu denen kommen wir durch die Information, die wir über die Sachen haben. Und wenn man dann noch sagt, das sind eben genau, wovon wir da ausgehen müssen, wenn wir solche Einheiten herstellen, das sind eben genau die Daten, die wir über die Dinge haben. Dann sind wir wieder dort zurückgekommen, wo wir begonnen haben. Dass eben Begriffe nichts anderes sind, als die verschiedenen Regeln oder Verfahrensweisen, die wir haben, unbestimmte Datenmengen in charakteristische Einheiten zusammen zu fassen. Also das, was eben dann auch dieses Resultat gewesen ist in dem Experiment der Vernunft, dass nur wenn wir Begriffe so auffassen, sie etwas sind, was uns eine Erkenntnis bringen kann. Aber was für eine Art von Erkenntnis das inhaltlich ist, können wir gar nicht antizipieren von den Begriffen her, weil das natürlich immer davon abhängt, welche Art von Daten uns zur Verfügung steht. Das ist uns sozusagen dann immer, das wird für uns dann immer sozusagen eine Sache der Erfahrung bleiben. Aber wir können, wie man sagt, a priori oder von vornherein schon eine Aussage machen. Das ist dieser Gedanke mit der indirekten Gesetzgebung des Verstandes auf dem Gebiet der Erscheinung, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Ne? Also wir kriegen jetzt sozusagen direkt die Erkenntnisse, wir kriegen überhaupt keine Erkenntnisse sozusagen durch diese philosophische Überlegung, aber wir kriegen etwas über die Regeln, nach denen, über die bestimmte Regeln, denen jede Art von empirischer Erkenntnis genügen muss. Wenn das so ist, dann fällt sozusagen bekannt, wie soll man sagen, ist die Frage, wie soll man das sagen? Na. Na, sagen wir anders. jetzt schauen wir in die andere Richtung. Sagen wir, ein wichtiger Punkt ist dann eben, an dieser einen Stelle, wo er unterschieden hat zwischen diesen drei verschiedenen Sachen, die man mit Begriffen machen kann. Nicht? Also Verstand, Urteilskraft und Vernunft. Nicht? Vernunft, man kann glauben, durch die Begriffe sei etwas bestimmt, und da habe ich noch diesen kleinen Exkurs über Ethik und über praktische Philosophie gemacht. Mich selbst muss ich schon bestimmen können als etwas, oder zumindest bestimmen wollen können, damit ich von mir sagen kann, ich bin frei. Nicht? Und so. Aber das ist nur ein Seitenzweig für uns. Und dann Urteilskraft und Verstand. Verstand ist eben, wie er sagt, das Vermögen der Regeln oder das Vermögen des Allgemeinen. Begriffe sind nichts anderes. Begriffe sind keine besonderen Dinge. Es gibt nicht sozusagen Milchflaschen und Zahlen und Begriffe oder so, sondern Begriffe sind nur das Allgemeine, was gleich bleiben kann, wenn verschiedene Gruppen von Daten auf dieselbe Weise verbunden werden. So dass wir sagen, hier haben wir ein anderes Phänomen als hier. Aber sowohl hier wie auch hier handelt es sich um Kausalität. Oder wenn man sagt, hier, das, was Sie hier sehen, schaut ganz anders aus als das, was Sie hier sehen. Aber in beiden Fällen handelt es sich um, was weiß ich, eine Wechselwirkung bestimmter Art oder sowas ähnliches. Das ist das, was gemeint ist. Und das ist das, was den Begriff ausmacht. Nur dieses Allgemeine zu sein, die Regel, nach der etwas, also verschiedene Arten von Daten in eine Ordnung gebracht werden können. Und daher, damit mache ich jetzt aber Schluss mit diesem Exkurs über Kants Logik, daher ist es so, dass er sagt, die höchsten Allgemeinheiten, die wir da feststellen können, das nennt er Kategorien. An dem Punkt war ich auch schon vorige Woche, glaube ich, dass ich gesagt habe, Sie müssen das mit der aristotelischen Kategorienlehre vergleichen. Das ist eben ein ganz gewaltiger Unterschied. Für Aristoteles ist die Kategorienlehre was, was man heraustrennen kann aus seiner Theorie, wie die Urteilsverbindung funktioniert. Die Urteilsverbindung bei Aristoteles funktioniert durch dieses Etwas über Etwas, und zwar das ist alles Sinn oder das ist kein und so weiter. Und davon unabhängig kann man nachdenken, was denn das für Inhalte sind, die man über etwas anderes sagt oder über die man etwas sagt. Das wird zu einer vollkommen unabhängigen Frage. Bei Kant ist das keine unabhängige Frage, sondern bei Kant, was Kant Kategorie nennt, sind genau die Begriffe, die allgemeinen Begriffe, die uns beschreiben, wie so solche Einheiten überhaupt zustande gebracht werden können, zwischen verschiedenen Daten. Und da sagt er, wenn schon was stimmt bei dem Aristoteles, dann sind das eben genau diese Begriffe, die in dieser Copula drinnen stecken. Dann sind die Kategorien, wenn bei dem Aristoteles irgendwas erhaltenswert ist, also wenn man bei Aristoteles hat, ist das Subjekt und Prädikat, und die zeigen das immer so auf, ne? So, die Copula, ne? Das kann man, die hat A, E, I, O, ne? Und ich sage immer, das ist wie ein Schalter, ne? Sie können Subjekt und Prädikat haben, und verbunden sind sie durch einen Schalter, der immer auf einer bestimmten Position steht, ne? Und wenn er so steht, dann haben sie da dann haben sie ein E-Urteil, und wenn sie den Schalter dann haben sie ein A-Urteil oder so, nicht? Und was Kant Kategorien nennt, sind nicht die höchsten Allgemeinheiten, die wir erhalten, wenn wir über das nachdenken, was kann denn etwas sein? Etwas kann ein Lebewesen sein, es kann Umwelt und so weiter, sondern die Kategorien stecken da drinnen. Ja, die Allheit, die Partikularität, positiv und negativ, kommt zu, kommt nicht zu, kommt alles und so. Allheit, Positivität, Negativität, Einzelheit und so weiter, Besonderheit, das sind sozusagen, aber das ist nur eine Anmerkung, aber es ist etwas, was Sie meines Erachtens verstehen können sollten jetzt, aus dem heraus, was ich gesagt habe, weil er eben Begriffe nicht als etwas von selbst Gegebenes ansieht, sondern als sozusagen Modalitäten etwas unbestimmt Gegebenes in eine Ordnung zu bringen. Also wir reden nicht über diese Kategorien dafür bekannt, da gibt es dann natürlich noch eine Menge andere Sachen zu sagen. warum ich über das überhaupt gesprochen habe, über dieses Thema, das wirklich ein Thema für Spezialisten ist. Kants Logik ist ein Thema für echte Spezialisten. Ist, weil es sozusagen ein bisschen einen Vorblick gibt auf unseren nächsten Schwerpunkt, auf etwas, was uns für den Rest der Vorlesung sozusagen eine Grundlage bietet, auf die logischen Theorien von Gottlob Frege. Also dieser Frege ist ein Mensch gewesen, der für die Entwicklung der Philosophie im 20. Jahrhundert eine ganz, ganz immense und kardinale Bedeutung hat und hatte, der aber selber nicht eigentlich wirklich ein professioneller Philosoph war, sondern eigentlich ein Mathematiker. Aber sowohl als Logiker wie auch als Philosoph sozusagen absolut ernst genommen werden muss. Und dessen Anliegen, was der Mann wollte, sozusagen etwas ist, was man in dem Bereich sozusagen Wissenschaftslogik eigentlich unterbringen sollte. Also der hat so von der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1848, bis Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts gelebt, ist die meiste Zeit seines Lebens eigentlich nie zu der, solange er gelebt hat, eigentlich nie wirklich zu der Wertschätzung und dem Ruhm gekommen, die er sich verdient hat oder hätte. Ich meine, er hat korrespondiert und Kontakt gehabt mit den wichtigsten und berühmtesten Leuten, die sich auch für diese Fragen interessiert haben. Also das war insbesondere der Philosoph Bertrand Russell und der Mathematiker David Hilbert, aber viele andere auch. Also das sind schon die größten Geister, die es zu der Zeit gegeben hat. Aber er hat zum Beispiel nie eine richtig vernünftige, also eine echt erfolgreiche akademische Karriere gemacht oder sowas. Und also war sozusagen ein Einzelgänger oder Einzelkämpfer. Er ist auf ganz ähnliche, im Zentrum seines Denkens stehen ganz ähnliche Ideen wie die, die wir hier bei Kant besprochen haben. Der Weg ist umgekehrt. Also weil ich Ihnen versucht habe, ein bisschen zu erklären, dass Kant zu dieser Auffassung von Logik gekommen ist, weil er der Dimension oder dem Begriff des Erkennens so eine große Bedeutung beigemessen hat, weil er gesehen hat, dass diese Sache mit den Urteilen als Identitäten dem nie Rechnung tragen kann, wie eigentlich die Einheit seines Begriffs sich bildet. Und das ist auch, da mache ich jetzt noch eine kleine Fußnote, in den Logikbüchern, in den Logiklehrbüchern bis zur Zeit Kants war es auch immer so, dass die sozusagen drei Teile hatten. Ein klassisches Logiklehrbuch vom 17. bis zum Ende des 18. und bis ins 19. Jahrhundert hinein. Ein klassisches Logiklehrbuch war so eingeteilt, dass es zuerst einmal drei Kapitel hatte, die haben geheißen Lehre vom Begriff, Lehre vom Urteil, Lehre vom Schluss. Und dann kam in einem Logiklehrbuch immer noch ein Teil dazu, der hat geheißen von der Methode. Und das war ein Anhängsel. Das war auch oft sehr kurz und da haben sich die Autoren nicht viel Mühe damit gegeben. Und dort ist die Frage behandelt worden, wie erkennt man denn eigentlich das, von dem wir vorher sozusagen die formale Struktur erklärt haben. Und diese Dings hat Kant umgedreht. Nicht? Für ihn ist das Erkennen das Wichtige und von dem Erkennen aus denkt er, was ist eine vernünftige Urteilstheorie? Eine vernünftige Urteilstheorie muss das leisten, dass sie uns erklärt, wie wir dazu kommen, diese Begriffe überhaupt zu bilden. Und wir können nicht sagen, na, das sind uns einfach irgendwie gegeben, wir haben halt solche Begriffe wie Apfel, Ringel, Blume, Junggeselle und so weiter und die stehen in diesen Fäden und hinten schreiben wir noch 10 Zeilen dazu, man kann zur Bildung dieser Begriffe kommen, dadurch, dass man die Sachen vergleicht, dass man sie und so. Trivialitäten, nicht?
Bei Frege war der Weg genau umgekehrt. Was den interessiert hat, war tatsächlich direkt und von Anfang an eine Reform der Logik. Eine logische Theorie zu entwickeln, die etwas Bestimmtes leisten können soll und in Zuge der Entwicklung einer solchen logischen Theorie ist er auf sprachphilosophische und erkenntnistheoretische Probleme gestoßen. Diesen Weg werden wir ein bisschen verfolgen. Wir werden ihn aber so verfolgen, dass wir auf die ontologischen und erkenntnistheoretischen und sprachphilosophischen Probleme dann nur zum Teil in der Form eingehen, wie Frege sie entdeckt und artikuliert hat, und zu einem anderen Teil in der Form, wie Bertrand Russell sie dann artikuliert hat. Also der wollte eine Reform der Logik. Jetzt, Sie sollten wissen, was das bedeutet. Das habe ich Ihnen im Zusammenhang mit dem Aristoteles schon mal erklärt. Was heißt es, die Logik zu reformieren? Also, damit man weiß, was es ist, was man reformiert, muss man ein gemeinsames Verständnis von Logik haben. Nicht? Also, man muss ein Verständnis von dem haben, was die wollen, mit deren Leistung man unzufrieden ist, und muss dann für das, was die wollen, eine bessere Leistung erbringen. Was wollen alle, die eine logische Theorie entwickeln? Wissen Sie das? Das sollten Sie sagen können. Was ist das Ziel von jemandem, der eine logische Theorie entwickelt? Was will der? Nein? Nein. Weit daneben. Ich meine, das sind natürlich auch falsche Antworten, das sind Antworten, die aus einer anderen Perspektive dann was für sich haben können. Aber ja, das ist schon sehr viel besser, aber ja. Nein. Also, da haben wir bei Aristoteles, wir haben gesagt, Aristoteles hat festgelegt, was das ist. Jemand, der eine logische Theorie entwickelt, will die allgemeinen Begriffe und Regeln darstellen, nach denen man möglichst alle notwendigen Folgerungen ableiten kann. Ja? Die Erklärung von dem, was ein Syllogismus ist, wenn etwas gesetzt ist, dass etwas anderes daraus mit Notwendigkeit folgt, haben wir gesagt. Ne? Und logische Theorien sind Theorien, die uns sagen, welche sprachlichen Gebilde dieser Anforderung genügen. Und wir haben gesagt, Aristoteles hat eine logische Theorie entworfen, nämlich die mit diesen Syllogismen, dass diese Gebilde, die diesen Anforderungen genügen, eben solche Units aus jeweils drei Sätzen sind, wobei man bei jedem Satz unterscheiden kann, was worüber gesagt wird und so weiter und so weiter. Die Syllogismentheorie. Und dann habe ich Ihnen ja auch gesagt, dass unmittelbar sofort, wenn man diese aristotelische logische Theorie kennt, man sieht, dass sie eben nicht die einzige oder nicht eine vollkommene Theorie sein kann, weil es noch immer eine ganze Menge Sachen gibt, die auch so von der Art sind, dass wenn etwas gesetzt ist, etwas anderes mit Notwendigkeit folgt. Ja? Das haben wir schon mal gehabt. Also wirklich, die allgemeine Erklärung von dem, was ein Syllogismus ist, ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt ist, etwas anderes von dem Gesetzten Verschiedenes mit Notwendigkeit folgt. Das ist eine Definition von dem, womit sich die Logik beschäftigt. Na? Mit den Schlüssen. Also darum ist diese eine Antwort ganz gut schon gewesen. Was ist ein Schluss? Und da haben wir gesagt, es ist sehr leicht, ein Beispiel zu finden. Ja? Es ist ganz einfach, Beispiele dafür zu finden. Ne? Weil wenn ich sage, ich bin groß und also ich, wenn Sie annehmen, wenn Sie mir zustimmen, dass ich groß und stark bin, dann folgt daraus, dass ich groß bin. Das ist ganz leicht. Ja? Und tatsächlich ist ja der Satz, ich bin groß, ein anderer Satz als der Satz, ich bin groß und stark. Es ist kürzer und was der Teufel was alles. Ne? So, ist nicht derselbe Satz. Es ist leicht, Beispiele zu finden. Was schwer ist, ist, eine wissenschaftliche Theorie darüber zu haben, die uns ohne Beispiele zu haben, sozusagen aus allgemeinen Begriffen die Gesamtheit aller sprachlichen Gebilde abzuleiten und darzustellen, erlaubt, die so eine Bedingung erfüllt. Und so eine Theorie hat Aristoteles entwickelt, aber man kann sehen, dass diese Theorie beschränkt ist, weil es noch andere Folgerungen gibt. Und die Frage ist jetzt, das habe ich Ihnen auch damals schon erklärt, die Frage ist jetzt, wie verhalten sich verschiedene logische Theorien zueinander? Ne? Wie verhalten sich verschiedene logische Theorien zueinander? Was macht es aus, dass eine logische Theorie besser ist als die andere? Eine logische Theorie ist dann besser als die andere, wenn sie alle Schlüsse abzuleiten erlaubt, die andere abzuleiten erlaubt und noch mehr. Ne? Das ist die Idee. Und woran die ganze Zeit nach dem Aristoteles bis in die frühe Neuzeit mit besonderen Höhepunkten und dann natürlich gibt es auch wieder Phasen des Desinteresses gearbeitet worden, das ist natürlich zu systematisieren, soweit es geht, was es noch außerhalb der aristotelischen Syllogistik sozusagen für Bereiche gibt, ob es da noch typische charakteristische Bereiche gibt, wo man sozusagen Folgerungen zusammenfassen kann, Typen von Folgerungen zusammenfassen kann, die nicht syllogistisch sind. Zum Beispiel die stoische Logik ist so etwas. Aber was nie gelungen ist, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, am weitesten ist eigentlich, also jemand, der sehr, sehr weit gekommen ist, in diesen Versuchen war Leibniz. Nicht? Aber was bis ins 19. Jahrhundert nie wirklich gelungen ist, war eine logische Theorie zu entwerfen, die wirklich kohärent ist und echt stärker ist als die aristotelische und die aristotelische sozusagen in sich integrieren kann. Und das ist die Leistung von diesem Frege gewesen. Frege war wirklich mehr oder weniger, obwohl alle gewusst haben, alle durch tausende Jahre eben Beiträge geleistet worden sind, sozusagen ein weiteres Bit von Logik zu entwerfen, war Frege der Erste, der wirklich eine entscheidend stärkere Theorie entwickelt hat. Ich habe vorher gesagt, mit einem bestimmten Ziel im Auge hat er so eine logische Theorie entwickelt. Nämlich er hat warum er das wollte, das war nicht sozusagen einfach nur wegen Spaß, damit wir da eine bessere Theorie haben, sondern sein Ziel war, oder seine Idee war, dass man so eine logische Theorie braucht, um die Schluss- und Ableitungsbeziehungen in den Wissenschaften sozusagen wirklich absolut transparent und sicher darstellen zu können. Darum habe ich vorher gesagt, sein eigentliches Interesse war ein wissenschaftslogisches. Ja, herauszuarbeiten, wie in den Wissenschaften wirklich geschlossen wird. Was sozusagen die wirklichen Gedankenverbindungen in den Wissenschaften sind. Also das war sozusagen der Zweck, für den er das haben wollte. Und insbesondere für eine Wissenschaft. Aber das heißt nicht nur für diese eine Wissenschaft, aber insbesondere auf eine Wissenschaft hat er sich dabei fokussiert und das war die Mathematik. Ne? Also er wollte sozusagen, sein eigentliches Ziel war sozusagen die logische Struktur der Mathematik, das heißt insbesondere natürlich die wirkliche Struktur der mathematischen Beweise, absolut transparent darzustellen. Dazu würde natürlich gehören, gewisse Grundbegriffe auch genau zu erklären, nach ihrer logischen Struktur genau zu erklären. Und das ist dann letztlich, also das sind jetzt alles nur Nebensachen, die ich Ihnen da über diesen Zweck erzähle, aber damit Sie ein bisschen ein Bild haben. Und die Klärung der Grundbegriffe, die dabei erforderlich ist und des logischen Zusammenhanges zwischen den aller grundlegenden Begriffen, das ist bei ihm fokussiert, das hat den Brennpunkt sozusagen. Das war sein Lebensziel, in einer gewissen Weise den Begriff der Zahl zu definieren. Also zu erklären, was eine Zahl ist. Und zwar ausgehend, wo eben der Kern wäre die Definition der natürlichen Zahl. Dem hat er sozusagen sein Leben gewidmet. Aber was er hauptsächlich gemacht hat, von dem, um dorthin zu kommen, und was uns interessiert, ist eben die Entwicklung einer Logik als solcher, die zum Teil noch, also sozusagen, verstanden werden kann und die bis zu einem großen Teil abgelöst werden kann von diesem Begriff, von diesem Ziel, den Begriff der Zahl zu erklären. Aber das ist wichtig, damit Sie sozusagen gewisse Unterschiede oder wesentliche Unterschiede gegenüber Kant sehen können. Jetzt bauen wir das ganz anders, jetzt bauen wir das sozusagen frisch auf. Das war sozusagen nur eine kleine Einführung zu diesem Frege und jetzt bauen wir das sozusagen immanent auf. Man kann die Sache so sehen. Ich stelle Ihnen heute sozusagen seine Grundidee dar, und zwar von zwei Seiten. Also die Grundidee, die Idee, von der ich halt auffasse, das ist das Wichtigste, was man kapieren muss bei der Sache. Ich stelle sie dann von zwei Seiten dar. Die eine Seite ist noch nicht ganz Frege immanent, sondern die knüpft noch an das an, was wir bei Aristoteles und jetzt bei Kant besprochen haben. Nämlich, das Charakteristische bei Aristoteles, in jeder Stunde eigentlich habe ich das wiederholt, das müssen Sie wirklich wissen, was so einen syllogistischen Satz ausmacht. Erstens, die Asymmetrie, ne, der beiden Termini. Es muss klar sein, worüber da etwas ausgesagt wird, und es muss klar sein, welches die Rolle spielt, dass es das ist, was über das andere ausgesagt wird. Ja? Also das worüber. Ne. So, und dann ist gekommen die andere Anforderung, die sich aus seiner Theorie ergibt, aus seiner Syllogismustheorie ergibt, dass trotzdem je für sich betrachtet diesen beiden Termini gleichartig sein müssen. Das sollten Sie auch wirklich verstehen, warum das so sein muss, weil sonst das mit dem Vertauschen nicht geht. Ja, es muss, für den aristotelischen Syllogismus ist es wesentlich, dass das, was Subjekt ist, auch Prädikat sein kann. Weil sonst diese Schlüsse nicht gehen. Es gehen irgendwelche anderen Schlüsse, aber die aristotelische Theorie würde nicht funktionieren. An diesem Punkt ist schon relativ bald nach Aristoteles, vor allem aber im Hochmittelalter, sehr stark nachgedacht worden, wie man diese beiden Faktoren, nämlich diese Asymmetrie einerseits und andererseits die Gleichartigkeit der Termini, wie man das verstehen soll eigentlich. Weil da hat man immer so eine gewisse Spannung gesehen. Das kann man auf verschiedene Arten. Es gibt zum Beispiel eine Theorie im Mittelalter, die ist sehr, sehr interessant. Und da gibt es auch heute noch vieles darüber zu diskutieren. Die geht im Grunde ungefähr in die Richtung, dass man sagt, wenn man einen seiner Terminus hernimmt, ja, also zum Beispiel so einen Begriff wie Apfel, dann hat der, sozusagen, wenn man den als solchen betrachtet, dann zeigt er, wie man so sagen könnte, verschiedene Gesichter. Ja? Also so ein Terminus hat, man kann das auch anders erklären, man kann sagen, wenn man nur das Wort hernimmt, was kann dann dieses eine Wort eigentlich alles bedeuten? Aber wesentlich an der Theorie wäre zum Beispiel, dass man sagt, jeder solche Terminus für sich selbst betrachtet ist zweigesichtig. Ja? Nämlich einerseits kann er etwas bezeichnen oder etwas sein, was entweder ein Gegenstand oder eine Menge von Gegenständen ist, und dann ist er sozusagen was Konkretes. Und andererseits, manchmal verwandelt er sich in etwas, was nicht ein Gegenstand oder etwas Gegenständliches ist, sondern was eine Eigenschaft von Gegenständen ist. Und also so wie eine Münze zwei Seiten hat. Ne? Und wenn er in der Position vorkommt, dass er das ist, worüber etwas gesagt wird, dann zeigt er das Gesicht als Gegenstand oder als Menge von Gegenständen. Und wenn er in der anderen Funktion vorkommt, dann zeigt er sein anderes Gesicht. Nämlich dann zeigt er das Gesicht, ich bin eine Eigenschaft, die irgendwelchen anderen Dingen zukommen kann. Verstehen Sie? Das ist eine intuitiv sehr plausible Sache, weil wir das Wort Apfel, wie diese Theoretiker nicht müde werden zu sagen, ja wirklich auf diese verschiedenen Arten verwenden. Nämlich, dass wir mal es so verwenden, dass wir sagen, dass wir da ein Cluster von Eigenschaften damit bezeichnen, wenn gewisse Obstsorten erfüllen und andere Obstsorten nicht erfüllen. Und manchmal bezeichnen wir aber mit dem Begriff Apfel ein ganz konkretes Einzelding. Das ist ja was ganz was Verschiedenes. Das eine ist eine Allgemeinheit und das andere ist ein Einzelding. Also zum Beispiel, wenn ein Apfel, eine Birne und eine Banane nebeneinander liegen, und ich sage, was möchten Sie davon? Und Sie sagen, was mir gefällt, ist der Apfel. Dann hat das Wort Apfel die Bedeutung, dass es von diesen drei Dingen dieses eine konkrete Einzelding meint. Wenn aber jemand anderer sagt, der Apfel ist keine Traube, dann meint er das, dann spricht er nicht von einem bestimmten Einzelding, sondern ganz allgemein, ja? Oder Äpfel sind keine und so weiter. Ne? Es gibt da noch sehr interessante, pfiffige, zusätzliche Dimensionen, was mit dem Wort Apfel alles sein kann. Zum Beispiel, also Theoretiker, die sagen, Apfel ist sowohl ein Einzelding wie eine Art, ein Artbegriff, wie auch ein Wort mit fünf Buchstaben. Aber in das Einzelding kann man essen und verdauen, das Wort mit fünf Buchstaben kann man nicht hineinbeißen und die Art kann man auch nicht verdauen. So, im Rahmen so einer Theorie ist es dann zum Beispiel, das ist sozusagen die weitere Theorie, in deren Rahmen sowas zu verstehen ist, wie dass man sagt, diese gleichzeitige Anforderung, dass sie gleichartig sind, die Termini, und dass aber immer eine Asymmetrie ist, das lässt sich gleich dadurch erklären, dass wenn so ein Terminus an der einen Stelle vorkommt, wo er das ist, worüber etwas gesagt wird, dann zeigt das sozusagen dieses eine Gesicht, dann ist das, was damit gemeint ist, eben eine bestimmte Menge von Gegenständen, nämlich wenn man sagt, alle Äpfel sind Obst, ne? Dann meinen wir die Menge aller Äpfel, aber das Wort Obst verwenden wir nicht so, dass wir von der Menge aller obstartigen Gegenstände sprechen, sondern wir meinen eine Eigenschaft, die jedem Apfel zukommt. Hingegen kann das Wort Obst seinerseits dann auch wieder so gebraucht werden und so weiter, ja? Ist das so? Das ist eine ganz pfiffige Idee, wie man das sehen kann. Und etwas, was man, also da gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, die aristotelische Logik sozusagen zu rekonstruieren oder zu deuten, ja? Aber jetzt kommt sozusagen ein wirklich wichtiger Punkt. Etwas, was sowohl Kant, also was Frege mit Kant gemeinsam hat, aber uns interessiert jetzt Kant nicht mehr, sondern uns interessiert dieser Frege, ist, dass Frege in Bezug auf diese Voraussetzungen einen ganz radikalen Schnitt macht, grundsätzlich anders denkt, nämlich so denkt, dass er diese Idee der Gleichartigkeit aufgibt. Also auch die mit den zwei Gesichtern, ja, die halten ja noch an der Gleichartigkeit fest, weil jeder Term hat diese zwei Gesichter und insofern sind sie noch immer natürlich gleichartig. Sie tun nur, so wie wenn zwei Menschen tanzen, ne? Dann ist es für das Tanzen, nachdem so wie bei uns getanzt wird, also zu zweit, ne? In Europa, sozusagen ist es wesentlich, dass bei diesen Tänzen, die bei uns getanzt werden, wie zum Beispiel dem Wiener Walzer oder so, dass es da eine Person gibt, ein Körper ist, der Führende ist und einer, der Geführte ist. Aber welcher Körper, das muss in jedem Moment, muss das feststehen, ja? Welcher das gerade ist. In jedem Moment, wo man sagt, haben wir ein kurzes Sequenz in diesem Tanz, da sehen wir, das ist der Führende, das ist der Geführte. Aber in einem anderen Moment kann das wieder ein anderer sein. Das muss nicht den ganzen Tanz hindurch oder vor allem in einem nächsten Tanz, kann der eine, der vorher der Führende war, dann wieder der Geführte sein. Aber interessant sind, ja? Und was Frege, sozusagen der wesentliche Punkt bei Frege ist der, dass er etwas aufgibt, was von Aristoteles bis, weiß ich, ein Grund, bei manchen noch bis heute, diese Gleichartigkeit. Frege sagt, oder Freges Auffassung ist die, dass so ein elementarer Satz aus zwei Teilen besteht, dass es diese Asymmetrie gibt. Zweiter Punkt. Da ist er einig mit Aristoteles. Es ist in jedem Satz, muss klar sein, was das ist, worüber wir etwas sagen. Und es muss auch klar sein, was wir darüber sagen. Aber, Das heißt für ihn auch, es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken. Nämlich nicht mehr die Gleichartigkeit, sondern es gibt eine Art von sprachlichen Ausdrücken. Die sind dazu da, um über etwas anderes etwas zu sagen. Und es gibt eine andere Art von sprachlichen Ausdrücken, die können nicht dazu verwendet werden, um über etwas anderes etwas zu sagen, sondern die werden nur dazu verwendet, um zu identifizieren, worüber jeweils etwas gesagt wird. Ja? Also man kann Identifikation, es gibt zwei Arten von sprachlichen Ausdrücken, die genau diese Asymmetrie realisieren in ihrer Verschiedenheit. Diejenigen, die etwas identifizieren, durch die wir unserem Gesprächspartner klar machen, worüber wir etwas sagen wollen. Und die andere Art von sprachlichen Ausdrücken, mit denen transportiert wird, was wir sagen wollen. Ja? Was das eigentlich ist, was wir sagen wollen. Also die, sagt man normalerweise, die Prädizierenden. Die Aussagenden. Die Identifizierenden und die eigentlich Aussagenden. Also ich setze an, einen Satz zu bilden und sage, der Heinrich. Und dann wissen Sie, sozusagen von dem kulturellen Hintergrund her, und weil die deutsche Sprache so funktioniert, natürlich also nicht automatisch, aber jetzt wird er was über sich selber sagen. Ich habe dann identifiziert, ja, aber was ist mit ihm los? Und dann sage ich, was mit ihm los ist, ja. Hat heute sein Mikro erst im Hörsaal angeschaltet oder hat heute eine rot-grüne Krawatte oder sowas oder ist über 1,80 groß oder sowas, das, ja? Oder ist ein Mensch, ja? Das ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Das ist der entscheidende Punkt, dass der Schritt macht. Da müssen Sie sich klar machen, was das bedeutet. Also, es gibt zwei Arten von sprachlichen Ausdrücken und nur die von der einen Art können das und nur das und nur die von der Art können das und können auch nur das. Was heißt das? Das heißt, die aristotelische Syllogistik ist von vornherein verabschiedet. Nicht? Die Syllogismus-Idee kann nicht mehr funktionieren, weil es nicht mehr möglich ist, den einen in der nächsten Prämisse in diese Position auf der anderen Seite zu bringen. Ist das klar? Man kann das auch noch ein bisschen weiter verfolgen und sagen, da stecken noch eine Menge andere Implikationen drinnen. Also etwas, worauf ich dann am Ende dieser Frägesache eingehen gehen möchte, ist, Sie können mit freiem Auge, ohne Nachdenken schon sehen, dass diese Idee sozusagen eine sehr viel elementarere Vorstellung davon hat, was eine elementare Aussage ist. Bei Aristoteles sind die elementaren Aussagen, die in Syllogismen eingehen können, sozusagen doch eine relativ komplexe Angelegenheit. Die bestehen aus diesen zwei Termini und diesem kommt allen zu, kommt keinem zu und so weiter. Also wie soll man sagen, das ist schon was Seltsames. Da habe ich Sie auch darauf hingewiesen, wie wir darüber gesprochen haben. Es gibt sehr viele Sätze, die diese Bedingungen nicht erfüllen. Bei Frege ist die Grundeinheit, mit der gearbeitet wird, etwas viel, viel Elementareres. Das ist einfach das von einer Sache sagen, dass sie so und so ist. Ja? Und so auf welche Art und Weise immer, was immer es ist und welche Art von Sache es sein mag, die Grundidee ist viel einfacher. Ist eben im Grund eigentlich etwas, was bei Aristoteles auch da ist, nur etwas weggenommen. Einfach zurück, die dritte Anforderung weggenommen und die zweite erhalten, nämlich etwas über etwas. Das ist es schon. Etwas über etwas ist die Grundform sozusagen eines Aussagesatzes, die mit der Logik. Ja, Frage bitte. Ja, lauter. Nein, 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 nein. Er muss zuerst eine Vorstellung davon haben, was eine elementare Aussage ist, und dann sozusagen. Bitte? Na, wir haben ja auch, schauen Sie, wir haben ja auch bei Aristoteles gesagt, wir haben die allgemeine Vorstellung, was ist überhaupt der Gegenstand der Logik? Alle Syllogismen, na, in dem weiten Sinn, alle Folgerungen. So, und dann haben wir gesagt, wie baut man eine Theorie auf, die alle Syllogismen liefert? Man baut ja auf, indem man schrittweise, da habe ich Ihnen so 4, 5 Bedingungen hintereinander geschrieben, untereinander auf die Tafel, indem man schrittweise genau erklärt, was für Dinge das denn eigentlich sind, die man meint, wenn man sagt, es ist etwas gesetzt und etwas anderes folgt. Da haben wir gesagt, zuerst heißt es eine sprachliche Gebilde. Dann kommt die nächste Forderung, diese sprachlichen Gebilde müssen komplex sein und müssen in Sätze zerlegbar sein. Ja, haben wir gesagt. Und dann haben wir gesagt, sie müssen nicht nur in Sätze zerlegbar sein, sondern die Sätze müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Das war dann das dritte oder zweite oder was weiß ich, wurscht. Nämlich etwas über etwas. Ja? Also da werden schon gewisse ausgeschieden. Ne? Und weil nicht alle Sätze von der Art sind, dass etwas über etwas gesagt wird. Und dann geht es bei Aristoteles aber noch weiter. Nicht nur etwas über etwas, sondern auch muss verlangt werden, dass das nur von 4 verschiedenen Anlagen sein kann, wie das über das andere gesagt wird und so. Und dann, wenn er diese Requirements, diese Anforderungen, wenn die klargelegt sind, dann kommt am Schluss sozusagen der Vorschlag. Schauen wir doch, sagen wir doch, ein Syllogismus ist eine Folge von 3 solchen Sätzen, wie wir sie gerade erklärt haben, und zwar von der Art, dass diese bestimmte Art mit einem M, nicht, mit einem dritten Term noch stattfindet. So läuft das. Nicht? Und wo wir jetzt bei Frege sind, das ist ja diese Phase hier. Ja, wo sagt, seine Auffassung von Satz ist eine andere. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Okay. Also, was dann Schlüsse sind, was sozusagen gültige Schlüsse sind, das ist etwas, was wir hier nicht mehr behandeln werden, was den Frege betrifft. Wir bleiben bei dieser Auffassung von dem Satz stehen. Aber ich werde kurz ein bisschen was über das Verhältnis, eine Andeutung werde ich mal machen, wie Schlüsse ausschauen. Weil es ist ja klar, dass dieses alle Wiener sind Menschen, alle Menschen sind sterblich, also sind alle Wiener sterblich, ist ein gültiger Schluss. Ne? Man muss auch darin muss sich ja diese Theorie dann auch bewähren, dass sie auch das als gültigen Schluss darstellt. Aber jetzt sind wir mal bei diesem ganz, ganz entscheidenden Punkt, dass der Unterschied, dass er die Gleichartigkeitsforderung aufgibt. Und sozusagen bleibt, die letzte Forderung ist die, sozusagen, es muss der Unterschied zwischen dem, worüber und dem, was gesagt wird, muss klar liegen. Und das sind 2 verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken. Ja? Eine Art von sprachlichen Ausdrücken wird überhaupt nur verwendet, um etwas zu identifizieren, und eine andere Art von sprachlichen Ausdrücken wird überhaupt nur verwendet, um etwas zu tun. Das ist zum Beispiel, das ist natürlich auch in Konkurrenz mit dieser Theorie. Mit dieser Theorie mit den 2 Gesichtern. Nicht? Das ist auch nicht, das ist weder die aristotelische noch ist das die 2-Gesichter-Theorie. Weil es hat eben nur das eine Gesicht. Diese Art von Ausdrücken, die dient eben nur dazu, um einen bestimmten Gegenstand zu identifizieren. Also, was habe ich gesagt? Man kann sehen, dass es elementarer ist, nicht? Dass das was Elementareres, was Einfacheres ist, was bei ihm die letzte Einheit. Das ist nur das, etwas über etwas. Was solche Ausdrücke sind, die nur dazu da sind, etwas zu identifizieren, das könnten Sie auch schon wissen. Bitte? Wie würde denn Aristoteles das beschreiben? Wie heißen denn die bei Aristoteles? Ja, und zwar, noch nicht ganz. Ersten Substanz, die ersten Substanz, die charakteristischen ersten Substanzen. Und wenn und was wären denn die charakteristischen ersten Substanzen bei Aristoteles? Was wären die Sprachenausdrücke, die man als Beispiele nehmen würde, die charakteristischerweise erste Substanzen bezeichnen? Ja, bitte? Namen, Eigennamen. Ne? Eigennamen sind die Charakteristik, das sind die Charakteristik. Aber es gibt natürlich noch andere. Es sind nicht nur Eigennamen, die das erfüllen, nämlich, bitte? Ja, Personalpronomina, ja. Hinweisende Ausdrücke, das da, das wird auch bei Aristoteles schon in Betracht gezogen, das Todeti, dieses hier und so, ja. Das ist eine Gruppe. Und dann etwas, was bei uns noch eine ganz, ganz in der Vorlesung eine entscheidende Rolle spielen wird, eine ganz bestimmte Art von Ausdrücken. Also, genau, machen wir so. Schauen wir mal zuerst auf die da. Was würde man sagen, was ist das? Da ist es wichtig, dass sie sich jetzt nicht auf irgendwas verlegen und sagen Eigenschaften oder so, sondern da ist die beste Antwort zu sagen alles andere. Ja? Also, wenn man sagt, was sind denn charakteristischerweise die da und was sind die da, dann ist die beste Strategie zunächst einmal, um zu verstehen, was er meint, die ein bisschen zu beschreiben durch ein paar Beispiele, Eigennamen, hinweisende Fürwörter, Personalpronomen und so weiter. Und dann, wenn man, der sagt einfach alles andere. Alles, was irgendeinen beschreibenden Gehalt hat, ne? Kann man auch sagen, das Wort deskriptive Ausdrücke, ja? Das kann nicht alles möglich sein, das müssen nicht Eigenschaften sein. Aber alles das, was man eben über etwas, was man unabhängigerweise schon identifiziert hat, aussagen kann. Und wenn man das sozusagen mit dem Ausdruck, was irgendeiner beschreibenden Gehalt hat, sich vergegenwärtigt, dann kann man noch eine zusätzliche Klasse von solchen identifizierenden Ausdrücken, also was Wesentliches in Betracht sind, das sind nämlich solche Ausdrücke, die aus solchen Ausdrücken unter Benutzung des bestimmten Artikels gebildet werden. Ja? Also, man kann sagen, Richard Heinrich ist König von Frankreich. Ja? Dann bin ich der, bin durch Richard Heinrich ich identifiziert und ist König von Frankreich, sagt über mich etwas aus. Ja? Dass das eine der wesentlichen Rollen ist, die ich im Leben ja, und so weiter. Da ist das sozusagen so ein beschreibender Gehalt. Und aus dem kann man aber etwas machen. Was auch hier stehen kann, indem man sagt, der König von Frankreich. Der bestimmte Artikel trägt sozusagen in der Grammatik, grammatisch mit dem bestimmten Artikel verbinden wir die Kraft sozusagen unter Verwendung eines bestimmten beschreibenden Gehalts ein bestimmtes Individuum, nämlich eben nicht ein König von Frankreich, ein bestimmtes Individuum zu identifizieren. Das wird sich noch als sehr, sehr wichtig erweisen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja? Das ist natürlich, habe ich Ihnen vor allem nicht, vor allem gesagt, weil es vorausweist auf etwas, was später kommen wird, aber auch, um bei Ihnen sozusagen eine gewisse Beruhigung zu erzielen, dass ich, wenn das so wäre, dass die da so gegenseitig exklusiv sind, also nur eine Art von sprachlichen Ausdrücken kann das und nur eine kann das, dass natürlich die Sprache dadurch nicht von ihm ärmer gemacht wird, als sie ist. Ne? Weil eben diese Sache mit dem bestimmten Artikel uns die Möglichkeit bietet, auf der Grundlage von rein beschreibenden, prädizierten Ausdrücken, Ausdrücke zu bilden, die diese Funktion haben. Nicht? Nämlich die identifizierende Funktion. Aber dazu muss man eben wissen, was ist ein bestimmter Artikel. Also wenn man diese Theorie vertritt, müsste man jetzt erklären können, was ist eigentlich der bestimmte Artikel. Und das ist etwas, was leistet der bestimmte Artikel logisch und nicht nur grammatisch. Und das ist etwas, was Frege nicht geklärt hat, sondern was in einer ganz spektakulären Weise, und das ist mindestens genauso wichtig, wie das Werk von Frege eben von Bertrand Russell erklärt worden ist. Bei Frege selbst ist es so, dass es ihm wurscht ist. Also er besteht darauf, dass das zwei verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken sind, aber ihm ist es im Grund gleichgültig, in welche Gruppen man jetzt diese identifizierenden Ausdrücke zerlegen kann. Also er betrachtet die alle als Namen. Ja, für ihn, er ist nicht aufmerksam gewesen auf die Unterschiede. Und das werden Sie in den nächsten paar Stunden, werden Sie sehen, dass diese sehr, sehr wichtig sind. Aber er war nicht aufmerksam auf den Unterschied zwischen dem sprachlichen Ausdruck Richard Heinrich auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Ausdruck der Mann, der jetzt gerade zu Ihnen spricht. Sondern die hat er als gleichwertig, logisch gleichwertig betrachtet, weil sie ja denselben Zweck erfüllen. Nämlich ein bestimmtes Individuum zu identifizieren, über das man dann sagen kann, hat heute eine rot-grüne Krawatte oder sowas. Ja, ist Ihnen das? Haben Sie das jetzt verstanden? Das ist ja mal nur sozusagen eine Vorhabensdarstellung, so quasi. Aber es ist eine sehr, sehr viel, das Wichtige ist, eine sehr, sehr viel reduziertere, einfache, elementarere Beschreibung von dem, was ein Behauptungssatz ist, das ist bei Aristoteles, weil das passiert ja wirklich immer. Ne? Daraus geht zum Beispiel schon hervor, dass so ein Satz wie alle Menschen sind sterblich, nach Freges Vorstellung etwas Hochkomplexes ist. Ja? Also verstanden werden muss, ein Satz wie alle Menschen sind sterblich, ist überhaupt kein einfacher Satz, sondern das ist von vornherein klar, in dem muss sozusagen noch eine Struktur untergründig drinnen sein. In Wirklichkeit sind das eben mehrere Sätze. In Wirklichkeit ist ein Satz wie alle Menschen sind sterblich ein Satz, der aus mehreren Sätzen zusammengesetzt ist. Bei Aristoteles schaut das aus. Aber das ergibt sich eigentlich daraus, oder das ist eben eine Art und Weise auszudrücken, dass das eine elementare Vorstellung ist. Das ist das eine Gleis. Ja, ich habe gesagt, ich bringe im Grunde den von Frege auf zwei Arten nahe. Das ist die eine Art, wie man sie sich nahebringen kann von außen. Nämlich durch Herausstreichen dessen, was an seiner Konzeption verschieden ist von der aristotelischen Konzeption. Ja? Also es ist ein externer Blick auf die Sache sozusagen. Sein eigener Ansatz, seine eigene Gedankenentwicklung ist anders gelaufen. Und die setzt ganz anders an. Für radikaler. Ganz, ganz radikal. Also sozusagen auf einer anderen Ebene, auf einer Ebene, auf die sozusagen Aristoteles sich eigentlich nie begeben hat. Also man könnte die Geschichte so erzählen, das ist natürlich jetzt auch vergröbend, also wir gehen ganz zurück auf diese, bei Aristoteles auf diesen Punkt, wo man sagt, naja, bei dem, was uns da interessiert, bei diesen Schlüssen, egal, was da sonst noch zu sagen sein wird, es handelt sich um Sprache. Ja? Also womit wir zu tun haben in der Logik ist Sprache. Sind sprachliche Ausdrücke, die gegeneinander abgrenzbar sind. Ja? Also ein Stück Sprache, ein anderes Stück Sprache, ein großes Stück Sprache, das man in verschiedene Teile teilen kann. Ne? Die Ilias, ein Riesenstück Sprache, das man in seine Gesänge zerlegen kann und die Gesänge kann man dann wieder in die Verse zerlegen und so weiter. Ja? Und man kann solche Stücke Sprache auch in verschiedene in verschiedenen Hinsichten zerlegen. Ne? So. Sprache, die sozusagen in abgrenzbare Stücke Sprache zerlegt werden kann. Und dann sagt er, das, was mich interessiert, sind abgrenzbare Stücke Sprache, die sozusagen selbstständig etwas bezeichnen können. Ja, ein abgrenzbares Stück Sprache, das, sonst macht er weiter keine Dinge, das selbstständig etwas bezeichnen kann. Ja, ihn interessiert ein abgrenzbares Stück Sprache, nicht hinsichtlich, also was er meint, die Units, mit denen er zu tun haben will, die sind nicht nach einem grammatischen Kriterium voneinander geschieden, ja, oder nach dem Kriterium, wie lang sie sind, oder in welcher der natürlichen Sprachen. Ihn interessiert zunächst auch der Unterschied zwischen natürlichen Sprachen und irgendwelchen anderen künstlichen Sprachen überhaupt nicht. Ne? Worauf er sagt, was ich voneinander abgegrenzt haben will, wenn ich verschiedene Stücke abgrenze, sind die Einheiten, die jeweils selbstständig etwas bezeichnen. Ja? Ist das klar? Da gibt es also gewisse Paradigmen wie einen Eigennamen. Ne? Also der Name Richard Heinrich zum Beispiel oder Gottlob Frege, das wäre sowas. Das sind so abgrenzbare Stücke Sprache, die, wenn man sie für sich nimmt, etwas bezeichnen. Ja? Ist das? Verstehen Sie auch noch? Oder? Ja. Also, wie gesagt, man nimmt ein großes Stück Sprache und dann gäbe es im Prinzip natürlich tausenderlei Möglichkeiten, das zu zerlegen. Man nimmt sowas wie die Ilias und sagt, zerlegen wir es mal in das erste Wort und den Rest. Menin, schwimmt da, und dann braucht er sehr lange, ein paar Tage, bis ich noch den Rest erzählt hätte. Ich kann es ja nicht auswendig, aber... Oder man nimmt nur den ersten Buchstaben oder sowas, aber dann wäre ich schon verlangt, und es in schriftlicher Form versichert. Und er sagt dem, die Räuber von Schiller und so, das wird in Akte eingeteilt und so. Aber was ihn interessiert, ist eine Einteilung nach dem Gesichtspunkt in Units, die selbstständig etwas bezeichnen. Und ein Paradigma dafür wäre ein Eigenname. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt auch, und jetzt nehmen wir aber solche Units, die selbstständig etwas bezeichnen und die als sprachliche Gebilde komplex sind. In einem Sinn, wie ein Eigenname es nicht ist. Und das erste derartige sprachliche Gebilde, das wir uns anschauen und wo seine ersten Beispiele her sind, sind nicht aus einer natürlichen Sprache, sondern aus der Sprache der Arithmetik. Wir schauen uns so ein Gebilde an wie das hier. Ja? 2 plus 2. Das ist ein abgrenzbares, selbstständiges sprachliches Gebilde, ja? Unterscheidbar zum Beispiel von dem Gebilde hier, ja? Und sind auch abgrenzbar in dem Sinn, dass sie jeweils selbstständig verschiedene Dinge bezeichnen. Dieses sprachliche Gebilde bezeichnet ein anderes Ding als dieses sprachliche Gebilde. Ja? Welches sprachliche Gebilde wird davon bezeichnet? Was ist das welches Ding ist es, das von diesem sprachlichen Gebilde bezeichnet wird? Bitte? Die Zahl 4, ne? Und dieses sprachliche Gebilde bezeichnet ein anderes Ding, nämlich die Zahl 27. Ja? Also insofern sind das typische, so wie Richard Heinrich oder Gottlob Frege, sind auch das typische solche Ausdrücke. Selbstständige sprachliche Ausdrücke. Selbstständig deswegen, weil sie für sich genommen jeweils ein bestimmtes Ding bezeichnen. Wenn wir zum Beispiel jetzt den sprachlichen Ausdruck 3 plus 1 nehmen, dann können wir sagen, dass es auch ein selbstständiger sprachlicher Ausdruck ist und er bezeichnet dasselbe Ding wie dieser sprachliche Ausdruck. Ja, das ist ganz klar, was aber noch nicht heißen muss, dass er dasselbe sprachliche Ausdruck ist wie der. Ja? Es ist nur, er bezeichnet dasselbe Ding, aber trotzdem können auf einer anderen Ebene natürlich zwischen ihnen noch Unterschiede sein. Also das sieht man ja auch, ein Unterschied schaut immer anders aus, ne? Schaut anders aus. Und da gibt es welche, die schauen noch viel, viel anders aus. Das zum Beispiel, ja, dieses da hier, dieser Vierer, das ist ja auch ein sprachlicher Ausdruck, der ein ganz bestimmtes Ding bezeichnet. Nämlich genau dasselbe Ding wie dieser sprachliche Ausdruck und dieser sprachliche Ausdruck. Ja? Das ist einmal klar. Das ist aber noch nicht die Idee, und das verfolgen wir das nicht weiter. Die Idee, die wir weiter verfolgen, ist die, dass wenn wir so einen sprachlichen Ausdruck haben, wie den da, jetzt dem nicht das da, sondern so einen wie den, dass eben dann das Charakteristische dran ist, dass der komplex ist, im Unterschied zu dem Vierer, und wir den zerlegen können in zwei Teile, das ist jetzt für heute die Grundidee, ja? Und wir diesen sprachlichen Ausdruck zerlegen können in zwei Teile, die sich auf ganz charakteristische Weise voneinander unterscheiden. Und jetzt sage ich Ihnen auch wieder ein Fußnot. Natürlich könnte man doch anders zerlegen, aber Sie müssen jetzt dieser Zerlegungsidee folgen, die er hat. Ja? Nämlich, dass man diesen Ausdruck zerlegen kann in folgende zwei Teile. In diesen Teil, ja, da habe ich jeweils davor und hinter dem Plus drei Punkte gemacht, und in diesen Teil. Ja? Oder jetzt können Sie, wenn Sie wollen, von mir aus auch sagen, so, ja? Aber das ist eine Sache der Konvention eigentlich. Das ist für uns nicht wesentlich. Das Wesentliche ist die Verschiedenartigkeit der Teile, in die das zerlegt wird. Ja? Verschiedenartigkeit der Teile, in die der Ausdruck zerlegt wird. Und zwar, was für Unterschiede kennen wir denn? Wir kennen ja bisher eigentlich nur den einen Unterschied, nämlich den, oder einen, wir haben nur einen Begriff bisher überhaupt, mit dem wir operieren können. Und das ist der Begriff des sprachlichen Zeichens, das selbstständig etwas bezeichnet. Des sprachlichen Ausdrucks oder des sprachlichen Gebildes, das selbstständig etwas bezeichnet. Und das, worauf Frege die Aufmerksamkeit lenkt, ist, der fundamentale Unterschied zwischen diesen beiden Teilen, in die er das zerlegt hat, nämlich nur der eine von den beiden Teilen, nur der Zweier, ist jetzt auch wieder ein sprachlicher Ausdruck, der selbstständig etwas bezeichnet. Ja? Nur der, das nicht, das bezeichnet selbstständig überhaupt nichts, keinen bestimmten Gegenstand. Ja? Das ist, wenn wir jetzt an Kant zurückdenken. Aber das wirklich, das sollen Sie nicht hören, wenn Sie glauben, Sie müssen da nicht diese Assoziation vollziehen. Ich sage es nur, wenn Sie da diese. Das bezeichnet eben nicht selbstständig etwas, sondern ist nur eine Anweisung, wie man etwas machen soll oder was man machen soll, ist nur eine Regel. Na? Das ist eben, wir haben einen komplexen sprachlichen Ausdruck, der selbstständig ein bestimmtes Ding bezeichnet. Und weil er komplex ist, wird er zerlegt. Und er wird zerlegt in zwei Komponenten, von denen eine auch wieder von der Art ist, wie der ursprüngliche Ausdruck war, dass er nämlich selbstständig ein bestimmtes Ding bezeichnet, hier die Zahl 2, und der andere von einer grundsätzlich anderen Art ist. Der bezeichnet selbstständig nichts. Was ist daran, was ist an diesem anderen Ausdruck, was ist an dem Rest, der da überbleibt, wenn man den Zweier herausgetrennt hat, denn das Charakteristische, was kann man darüber sagen? Da sagt Frege, das Charakteristische daran, auch hier, noch einmal, wir diskutieren jetzt nicht, dass man irgendwas Kritisches, sondern wir versuchen mal zu verstehen, was er im Sinn hat. Er sagt, das Charakteristische daran ist, dass es das Gemeinsame von allen Summen ist. Es ist nicht selbst etwas Bestimmtes, dieser Restausdruck sozusagen, nennen wir das Restausdruck. Dieser Restausdruck ist eben kein sprachlicher Ausdruck, der selbstständig ein bestimmtes Ding bezeichnet, sondern er ist nur etwas, was einer Menge, einer im Prinzip unendlichen Menge von verschiedenen sprachlichen Ausdrücken, die selbstständig etwas bezeichnen, gemeinsam ist. Nämlich das, was allen Summen gemeinsam ist. Ja? Verstehen Sie das? Sie können an diese kantische Idee denken, nicht? Das ist nur etwas, was dazu dient, zu sagen, wie bestimmte Sachen, bestimmte Zahlen in etwas Neues, Bestimmtes zusammengefasst werden sollen. Aber es ist selber nicht etwas von der Art dieser bestimmten Dinge. Es ist etwas, was dazu dient, Bestimmtes in ein Neues, Bestimmtes zusammenzufassen, das vorher nicht da war, eben Summen zu bilden. Das Wesentliche daran ist die Allgemeinheit. Und die Allgemeinheit, sagt er, wird eben dadurch angedeutet, dass hier etwas unbestimmt ist. Dass hier diese Leerstellen sind. Er macht das manchmal auch mit diesen Strichen, aber er letztlich, wenn er das hervorheben will, wenn er andeuten will, was er meint, schreibt er das so. Mit Klammern, die leer sind. Ja? Das hat eine Leerstelle und weil es eine Leerstelle hat, ist es unbestimmt und deswegen ist es eben kein sprachlicher Ausdruck von der Art, dass es selbstständig etwas bezeichnet, aber es ist etwas, was überbleibt, wenn wir so einen sprachlichen Ausdruck in einer bestimmten Weise in zwei Teile zerlegen, sodass der eine Teil jetzt wieder ein Nachfolger von dem ist, auch selbst, und der andere ist nur die Allgemeinheit, wie man aus etwas Bestimmten etwas anderes Bestimmtes erzeugen kann. Ja, ist das verständlich? Dazu sagt er etwas, was uns im Prinzip eigentlich nicht angehen müsste, aber doch von allerhöchster Bedeutung ist, aber was an eine andere Gruppe von Menschen adressiert ist, nämlich an den Mathematiker. Er sagt, darin liegt das Wesen der Funktion. Das ist das, was das Wesentliche an einer Funktion ist. Das Wesentliche an einer Funktion ist die Allgemeinheit. Ja? Und das ist auch intuitiv, gar nicht so schwer zu verstehen. Funktionen kann man ja intuitiv verstehen, sozusagen als Regeln, wie man sozusagen in diesem Fall Paaren von Argumenten einen Wert zuordnet. Und das ist eben die Additionsregel, so quasi, oder der Begriff der Addition, oder der Begriff der Summe. Das ist das Wesen der Funktion. Und daraus ergibt sich natürlich klarerweise auch eine terminologische Festlegung für das, was das da ist. Das ist das Argument. Nicht? Also wir haben einen arithmetischen Ausdruck, der selbstständig etwas bezeichnen kann, und wir können diesen Ausdruck jetzt in einer Art und Weise zerlegen, dass wir sozusagen einen Funktions- und einen Argumentteil haben. Und können von solchen Sachen sprechen, wie zum Beispiel dem Wert dieser Funktion für das Argument Paar 2, 2. Na? Und können sagen, dieser Wert ist 4. Ja? So. Diese Überlegungen, die er da angestellt hat, stehen tatsächlich in einem auch in einem Zusammenhang, der aber für uns nicht der wichtige ist, nämlich indem er sich an die Mathematiker seiner Zeit orientiert, um denen zu erklären, dass sie ja in Wirklichkeit nie eine vernünftige Definition davon hatten, was eine Funktion ist, und er erklärt ihnen das jetzt. Das Wesentliche an der Funktion ist diese Allgemeinheit. Da hat er noch ein anderes Wort dafür, das eine unglaubliche metaphorische Kraft hat und das man also daher sehr gerne und gut verwenden kann, um zu erklären, was er meint, aber dem gegenüber man natürlich auch gerade deswegen ein bisschen misstrauisch sein muss. Er sagt nämlich, er bezeichnet diese Unvollständigkeit auch mit dem Wort ungesättigt. Ja? Der Funktionsausdruck, dieser Restausdruck, ist ein ungesättigter Ausdruck. Und da kann man sich ja vorstellen, der wird eben durch das Einsetzen des Arguments wird er gesättigt und dann haben wir wieder. Na? So, man stellt sich vor, man geht aus von einem bestimmten selbstständig bezeichnenden sprachlichen Ausdruck, den zerlegt man in einen selbstständigen und einen ungesättigten Teil. Und jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, dass man hier an diese Stellen, die da frei sind, auch was anderes einsetzt. Man stellt es so 2x2, auch 100 und 2 einsetzen und so weiter. Und immer etwas, das wird ja immer gleich bleiben. Ne? Das bleibt immer gleich und das ist das Wesen der Funktion. Das Wesen der Funktion ist das Gleichbleibende und Ungesättigte bei so einer Zerlegung. Ist das nachvollziehbar für Sie? Ganz wesentlich. Ganz, ganz wesentlich. Das ist aber nur eine Vorbereitung für das, was uns eigentlich interessiert. Jetzt mache ich was ganz schnell, weil wir nur wenig Zeit haben, was wir nächstes Mal noch einmal ein kleines bisschen genauer uns anschauen. Er sagt, wir können diesen Gedanken natürlich nicht nur auf die Sprache der Arithmetik, sondern auch auf andere Sprachen. Zum Beispiel auf die gewöhnlichen Sprachen, die wir sprechen, auf natürliche Sprachen anwenden. Und können zum Beispiel genau nach diesem Muster eine Unterscheidung von Funktion und Argument für einen anderen Ausdruck also wenn wir sowas für die natürliche Sprache machen wollen, wie müssen wir dann folgen? Natürlich gehen wir so vor, dass wir wieder ausgehen von einem sprachlichen Ausdruck, der selbstständig etwas bezeichnet, der aber komplex ist. Na? Das ist ja wichtig, wenn es nicht komplex ist, kann man es nicht zerlegen. Jetzt haben wir bei den sprachlichen Ausdrücken, die selbstständig etwas bezeichnen, natürlich Sprache bisher erst einen Typ gefunden, der komplex ist. Weil die Eigennamen sind ja nicht komplex, die Personalpronomen auch nicht, aber die Hauptstadt von Niederösterreich ist so ein Ausdruck. Ja? Und das ist eben genau dieser Typ, ist dann eben genau deswegen komplex oder insofern komplex, als sie aus so einem beschreibenden Inhalt mit Hilfe des bestimmten Artikels gebildet werden. Ne? Na, können Sie sich jetzt vorstellen, wie wird das zerlegt? Bitte? Ja? Ja, das von muss man dazu sagen. Genau. Ne? Also wenn wir dem folgen, dann, wenn wir das so gleich, dann haben wir in der unteren Zeile Niederösterreich und Hauptstadt von und dann müssen wir jetzt wieder diese drei Punkte oder sowas machen. Ja? Und was sagt Frege? Das ist einfach eine Erweiterung, indem wir, da haben wir halt Zahlen als Argumente und Werte und dann nehmen wir halt irgendwelche andere Gegenstände als Argumente und Werte. Ne? Das Argument ist hier halt ein Land. Das Argument ist ein Land und der Wert ist eine Stadt. Ne? Der Ausdruck, die Hauptstadt von Niederösterreich bezeichnet einen bestimmten Gegenstand, der ist relativ groß und bei der Zahl 4, weiß man ja nicht, ob man sagen soll, groß oder klein, aber wenn man es mit der Sanktoretten vergleicht, aber bezeichnet einen gewissen Gegenstand, das wird zerlegt in etwas, was auch einen bestimmten Gegenstand bezeichnet, nämlich das Land Niederösterreich, und in etwas, was keinen bestimmten Gegenstand bezeichnet. Aber wenn ich sage, die Hauptstadt von, dann werden alle sagen, na? Und wenn ich dann das Land gesagt habe, dann habe ich erst was. Na? Insofern ist das sozusagen noch ungesättigt und unbestimmt. Ist das nachvollziehbar? Dann kommt, und das ist der letzte Punkt heute, sozusagen diese eine Sache, die wirklich hochproblematisch und der springende Punkt ist, dass er sagt, also, wir sind da ausgegangen, sagt er so quasi, von dem, was uns als Mathematikern am nächsten liegt, von Funktionen, die mit Hilfe so eines Zeichens wie Plus oder Minus oder Mal oder dividiert durch Zahlen, wie man heute sagen würde, auf Zahlen abbilden. Also Funktionen, die, solche wie die Plusfunktion, die für Zahlen als Argumente, auch als Werte wieder Zahlen liefern. Dann habe ich Ihnen, meine Damen und Herren, vorgeschlagen, den Bereich der Argumente und Werte zu erweitern. Im Prinzip eigentlich unendlich zu erweitern, unbeschränkt zu erweitern und alles, was überhaupt irgendein Gegenstand ist, als sowohl als Argument wie auch als Wert von Funktionen zuzulassen, sind natürlich dann auch andere Funktionen. Hauptstadt von ist eine ganz andere Art von Funktion als Plus oder so. Jetzt, als nächsten Schritt, sagt man, gehe ich in eine andere Richtung, wir vergessen das wieder, und nehmen hier bei den Zahlen als Argumenten einfach noch ein zusätzliches Zeichen hinzu, mit Hilfe dessen wir auch selbstständige sprachliche Ausdrücke bilden können. Wir nehmen ein zusätzliches Zeichen hinzu, nämlich das Gleichheitszeichen, und schauen uns einmal einen komplexen sprachlichen Ausdruck von folgender Art an. 2 zum Quadrat ist 4. Ja? Und machen mit dem jetzt auch, was wir vorher gemacht haben. Zerlegt das in 2 Teile, von denen einer ein selbstständig bezeichnender sprachlicher Ausdruck ist und der andere eine Funktion. Jetzt könnte man da natürlich Verschiedenes machen, aber Frege schlägt vor, folgende Aufteilung vorzunehmen. Wir gehen wieder nach diesem 3 Seiten Muster vor, nämlich das aufzuteilen in 3 Zeilenmuster, aufzuteilen in dieser Art und Weise, ja? Also hier haben wir einen arithmetischen Ausdruck und den zerlegen wir in 2 Teile, eine Funktion, die ungesättigt ist, und ein Argument, das an diese Stelle eingefügt werden kann. Und dann sagt er, damit mache ich, also sozusagen mit dieser schnellen Dings, das wiederholen wir nächstes Mal noch ein bisschen genauer in den einzelnen Schritten, und dann kommt folgende Überlegung. Dann sagt er, das ist auf einmal etwas ganz, ganz was anderes. Obwohl wir genau das Gleiche gemacht haben, geschieht hier etwas vollkommen anderes. Wenn ich da her schreibe, wenn ich hier her schreibe, Hauptstadt von, Stadt Niederösterreich, Deutschland, da kriege ich Berlin. Einfach einen anderen Gegenstand. Wenn ich da her schreibe, statt 2, doppelt genommen 3, dann kriege ich einen anderen Gegenstand, kriege ich statt 4, 6 oder sowas. Was für ein Gegenstand kriege ich da, beziehungsweise kriege ich da, wenn ich was anderes einsetze? Also wenn ich in 2 Quadrat, wenn ich in das, wie unterscheidet sich der Ausgang der Sache, wenn ich 2 einsetze und wenn ich 5 einsetze? Bitte? Ja, und aber was ändert sich dann für das Resultat? Was ist mit dem Wert? Was? Also, der Witz ist der, hier kriege ich nicht einfach irgendeinen anderen Gegenstand, sondern was man hier sofort sieht ist, hier gibt es eigentlich nur 2 Fälle, die man unterscheiden kann. Es hat gar keinen Sinn, sozusagen jetzt nach dem Gegenstand zu suchen, wie man sagt, Berlin oder St. Pölten oder die Zahl 3 oder die Zahl 6. Hier ist einfach ganz klar, wenn ich die Zahl 2 einsetze, ja, dann ist der Satz, der da resultiert, wahr, und für jede andere Zahl ist er nicht wahr. Ja? Okay. Ja. Das kann man auch noch ausschalten irgendwie. Da muss man ein anderes Beispiel hören. Ja? Ja? Nein, das kommt drauf an. Ich habe Ihnen ja vorher gesagt, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen zerlegen. Ja, aber auf die können Sie es auch zerlegen. Und wenn Sie es auf die zerlegen, dann kommen Sie, können bei anderen auch drauf kommen, natürlich auch, wenn Sie den hochgezählten, es ändert sich mit diesem Argument, an dem eigentlichen Argument. Der Unterschied ist der, dass das eine, wenn Sie sich das überlegen, kommen Sie natürlich auch drauf, was ist denn das überhaupt für ein Gegenstand, der davon bezeichnet würde? Na? Es ist ja nicht eine Zahl. 2 Quadrat ist gleich 4, bezeichnet ja nicht eine Zahl, so wie 2 plus 2 die Zahl 4 bezeichnet. Ja? Aber er nähert sich der Frage, was bezeichnet das eigentlich dadurch, dass er sagt, zerlegen wir es mal so und sehen wir, was da für Unterschiede rauskommen, wenn man verschiedene Argumente nimmt. So wie wir hier sehen, was kommen für Unterschiede bei den Werten raus, wenn man verschiedene Länder einsetzt. Oder hier, wenn man verschiedene Zahlen einsetzt. Hier ist es dasselbe. Warum kommen da immer wieder andere Zahlen raus und da stellen wir das so an. Und da entschließt er sich zu sagen, damit ist dann für heute Schluss, aber das ist der wesentliche Schritt in unsere Diskussion zurück. Dieser Satz ist ein selbstständig sprachlicher Ausdruck und bezeichnet daher einen bestimmten Gegenstand, nämlich den Gegenstand das Wahre. Und für jeden anderen für jedes andere Argument bezeichnet diese Funktion einen anderen Gegenstand, nämlich das Falsche. Für alle anderen, das heißt, was heißt das? Das heißt, er kommt zu der Schlussfolgerung oder sagen wir zu der Idee zu sagen, dass alle wahren Sätze einen und denselben Gegenstand bezeichnen. Ein wahrer Satz ist ein Satz, der ein selbstständig bezeichnender sprachlicher Ausdruck ist und der Gegenstand, den er bezeichnet, ist das Wahre. Und alle falschen Sätze bezeichnen auch denselben Gegenstand, nämlich das Falsche. Ja? Das resultiert natürlich daher, dass er darauf besteht, dass das selbstständig bezeichnende sprachliche Ausdrücke sind, und wenn sie das sind, dann muss sich ein Gegenstand angeben lassen, den sie bezeichnen. Und das ist eben für alle wahren Sätze das Wahre und für alle falschen Sätze das Falsche. Das kann man auch so ausdrücken, dass man sagt, zu allen Gegenständen, die wir jetzt überhaupt haben, also wir haben zuerst, die Gegenstände, die wir hatten, waren die Zahlen, und dann haben wir erweitert auf alle Gegenstände, aber das ist klar, mit dem bestimmten Artikel kann man mit jedem deskriptiven Gehalt so einen Schmäh machen. Also wir haben jetzt wirklich alle Gegenstände. Wir haben die Zahlen, und dann erweitern wir von den Zahlen auf alle Gegenstände. Kochtöpfe, Verbrennungsmotoren, Milchprodukte, Landeshauptstädte, alles, was es überhaupt an Gegenständen gibt. Und zu allen Gegenständen, die es überhaupt gibt, dazu gibt es noch zwei. Gibt es noch zwei, nämlich das Wahre und das Falsche. Und das sind genau die Gegenstände, die von allen Sätzen, von allen vollständigen Sätzen bezeichnet werden. Und die Funktionen von dem Typ, die Funktionen des Typs, wie hier, deren Wert für beliebige Argumente entweder das Wahre oder das Falsche ist, die kriegen einen eigenen Namen von uns. Also alle Funktionen, die bei Einsetzung eines Argumentes als Wert entweder das Wahre oder das Falsche liefern, kriegen einen eigenen Namen, durch den sie von allen anderen Funktionen unterschieden werden, die heißen Begriffe. Ja? Also eine Funktion, die bei Einsetzung irgendeines Arguments als Wert einen Wahrheitswert liefert, ist ein Begriff. Und damit kommen wir wieder zurück in unsere Überlegung zur Grundlegung der Logik und in auf diese erste Schiene, wo wir identifizierende Ausdrücke, das wären dann eben typischerweise Argumentsausdrücke, und prädizierende Ausdrücke, das wären solche Ausdrücke, wie die Funktionen haben, aber eine bestimmte Art von Funktionen, nämlich die Begriffe. Heinrich ist König von Frankreich, ist ein Satz, ist ein selbstständig bezeichnender sprachlicher Ausdruck, und was er bezeichnet, ist ein ganz bestimmter Gegenstand, ne? Nach Auffassung von Frege, nämlich das Falsche. Und ist der König von Frankreich, ist eine Funktion, und zwar ein Begriff, jede besondere Art von Funktion, die ein Begriff ist. Also da diskutieren wir nächstes Mal noch ein bisschen weiter und schauen uns dann aber nächstes Mal auch schon die eine oder andere charakteristische Idee von Bertrand Russell an.